seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, und wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste, ob der Schönste oder der Fetzte.
Ich sitze hier an einem, es ist schon Herbst, es ist noch Spätsommer. Es ist eigentlich genau die Situation, die man gerne als Indian Summer auch bezeichnet. Also wenn es im September noch mal ziemlich warm ist. Und da sitze ich hier im Schlosspark in Neuwied für die Aufzeichnung der nächsten Episode des Neuwied-Podcasts hier dann verscht. Und ich freue mich, dass wir einen total passenden Ort gefunden haben. Und dass eben nicht nur der Ort passt, sondern dass jetzt auch die Rahmenbedingungen so komplett passen. Also viel angenehmer könnte es zumindest in dieser Jahreszeit kaum sein. Und es geht heute um, ja, also es geht erstmal um Tim Ohnemüller. Hallo Tim.
Hallo, guten Abend.
Und es geht aber andererseits um, ja, in gewissen Kreisen einer der berühmtesten Persönlichkeiten, die Neuwied so hervorgebracht hat. Das mit der Berühmtheit ist aber so relativ. In Neuwied selbst ist er so berühmt dann auch wieder nicht. Und bevor Tim sich gleich selbst vorstellt, stellt er vielleicht erst mal denjenigen vor, um den es dann auch zu wesentlichen Teilen gehen wird.
Ja, danke dir für die Einladung, dass ich heute Abend was zu einem meiner Ansicht nach berühmtesten Neuwieder der Geschichte sagen darf, zu Prinz Maximilian zu Wied, auch Prinz Max genannt. Meiner Ansicht nach einer oder wahrscheinlich sogar mit der Begründer der Naturkunde. Er war ja, wie man weiß, als rheinischer Humboldt bezeichnet worden, anschließend vor allem bekannt geworden durch seine Reisen nach Brasilien und insbesondere nach Nordamerika. Ich glaube, in Nordamerika ist Max ein größerer Star als hier bei uns in Deutschland. Und wie gesagt, Max war das achte Kind des damaligen Fürsten zu Wied. Damals übrigens noch ein selbstständiges Fürstentum. Mhm. Also auch eine spannende historische Zeit, geboren damals, ich glaube 1782. Ich hoffe, ich bin mit den Zahlen korrekt. Und ist also in die Zeit geboren, wo noch Aufklärung war, ne? Also sich gerade viel mehr getat. Und er war offensichtlich, jetzt kein perfekter Biograf, weil ich jetzt gelesen habe, schon als Kind unheimlich interessiert daran, an Bäumen, an Tieren, an der Natur. Und ist wohl als Kind und Jugendlicher schon durch den Mondropor Schlosspark, der Sommerresidenz, gestrauchelt, hat sich dort Blätter angeschaut und andere Sachen angeguckt. Oder hier durch den Schlosspark, wo wir gerade sitzen. Und hat diese Vorliebe gefunden, die er ein Leben lang auch beibehalten hat. Hat dann verschiedene Reisen, oder insbesondere diese beiden Reisen, da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail zu, Brasilien, Nordamerika gemacht, die im Weltruhm erbracht haben. Und insbesondere die Reiseberichte und die Bilder von seinem Maler Karl Bodmer, das war ein Schweizer, der mitgenommen hatte, die das Bild, das wir heute noch haben, von den Indianern eigentlich mitgeprägt haben. Ich denke, das bekannteste ist deswegen Winnetou. Also Karl May hat später von den Reiseberichten von Prinz Max, sag mal, kräftig kopiert, sich inspirieren lassen. Und ich habe in einem Essay gelesen, das im Tagesspiegel vor ein paar Jahren mal veröffentlicht worden ist, von einem Direktor des Fakultät für Naturkunde der Uni Hamburg, der auch über Prinz Max geschrieben hat und ihn als den Old Shatterhand bezeichnet hat. Also insofern kann man sagen, Old Shatterhand kommt aus Neuwied. Das ist doch eine tolle Schlagzeile für heute Abend.
Und die Bekanntheit hier, mit der ist es nicht so wahnsinnig weit her. Ich glaube, selbst das Denkmal, das jetzt auf dem Platz vor dem Theater oder zwischen Schloss und Theater steht, so lange gibt es das noch gar nicht. Weißt du, seit wann das da ist?
Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es kommt aus den 80er Jahren. Der damalige Fürst hat es, glaube ich, gespendet, wenn ich mich richtig informiert habe. Aber das ist auch das Einzige, was wir an, sag mal so, greifbarer ist, Erinnerung haben eigentlich an den Prinz Max. Wir haben zwar einen Straßennamen, ich glaube, es gibt noch eine Schule, eine Halle im Zoo, eine Stiftung. Und dann verlässt es mich auch, neben dem Brunnen. Und das ist ein bisschen wenig für die Heimatstadt Neuwied.
Gut, was es damit auf sich hat, da gehen wir dann gleich noch mal hin. Aber es geht ja hier auch immer um die Person, mit der ich da spreche. Und Tim, vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Ich muss mich etwas noch überwinden, weil so lange kennen wir uns ja noch gar nicht. Und du bist in einem Berufsumfeld, wo das mit dem Duzen normalerweise nicht ganz so flott über die Lippen geht. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner persönlichen Historie, zu deinem Werdegang. Du bist neu wieder und ja, was hast du bisher so alles getan? Und
sehr gerne. Also wie du schon sagst, ich bin neu wieder. Geboren bin ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon 49 Jahre alt. Wohne übrigens nicht mehr in Neuwied, ich wohne jetzt in Leutesdorf. Eine Leutesdorfer, das jetzt hören, ich sage
Schlimmeres.
Es ist der schönste gefühlte Stadtteil von Neuwied. Da kriege ich wieder Schimpfe wahrscheinlich aus Leutesdorf, aber das nehme ich in Kauf. Von Beruf an bin ich Rechtsanwalt, also Syndikusanwalt. Ich bin Leiter der Rechtsabteilung bei der Firma LTS Lohmann Therapiesysteme. Hier in Neuwied muss man sagen, Lohmann in Andernach. Mhm. LTS kennt da nicht jeder unbedingt. Das ist ein pharmazeutisches Unternehmen, die Wirkstoffpflaster entwickeln und herstellen. Mhm. Also Schmerzpflaster und Nikotinpflaster, solche Sachen. Und meine Aufgabe ist eben dort, auf alle rechtlichen Sachen bei der Firma zu achten. Also Verträge zu verhandeln, zu prüfen und zu schauen, dass nichts Böses passiert. Mhm. Und dass wir unsere Interessen gewahrt sind.
Sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe ist, denn ich glaube, jeder, der überhaupt schon mal irgendwie mit rechtlichen Dingen zu tun hatte, der merkt ja, wie schnell es kompliziert werden kann, selbst bei ganz einfachen Zusammenhängen. Und wenn es dann aber um internationales Vertragsrecht geht und so weiter, da sind ja noch deutlich mehr Fallstricke, als wenn ich mich mit meinem Nachbarn nicht gut verstehe.
Absolut, es geht da sehr komplexe Fragestellungen, natürlich um Fragen von gewerblichen Schutzrechten, also Patenten, Lizenzen, Haftungsfragen. Und so hast du eben viel mit internationalen Partnern zu tun, aus USA, aus China, aus der ganzen Welt.
Das ja, alle ganz spannend. Andere Rechtssysteme.
Die andere Rechtssysteme haben auch anders denken, die auch viel größer sind als wir bei ETS zum Beispiel. Also wie jetzt mit Novartis oder mit Pfizer verhandeln oder so. Das sind ja viel größere Unternehmen, die versuchen natürlich dann auch ihre Interessen durchzusetzen. Und du musst dann denen versuchen zu erklären, warum es jetzt ein guter Deal ist, auch auf die Interessen der LTS zu berücksichtigen. Und ich glaube, ich bin ganz gut da drin, das auf den zu setzen.
Und wie hast du den Weg dorthin gefunden? Also magst du uns noch ein bisschen, also jetzt in Leutesdorf, aber aufgewachsen in Neuwied und auch hier die Schulkarriere absolviert?
Genau, ich wohne auch jetzt seit ein paar Jahren in Leutesdorf. Mhm. Also ich bin gerade hier in Neuwied geboren, habe auch die Schule hier besucht, bin auf dem WHG, also Werner Heisenberg, Abitur gemacht, 92, habe dann Jura studiert, erst in Mainz, aber bin dann relativ schnell nach Bonn gewechselt, habe auch mein erstes Staatsexamen gemacht und habe da dann anschließend das beste Jahr meines Lebens vollbracht, indem ich einen Masterstudiengang gemacht habe, LLM nennen wir das, Master of Laws, in Großbritannien, genauer gesagt in Glasgow, in Schottland. Und tolle Stadt, tolles Land und das war auch eine tolle Lebenszeiterfahrung. Und nach diesem Jahr im Ausland dann noch das Referendariat, das man machen muss, also um eben Volljurist zu werden, so nennen wir das, also was zwei Staatsexamina als Juristen. Das zweite Staatsexamen habe ich dann hier in Koblenz gemacht. Mhm. Und Berufseinstieg, wie gesagt, damals auch schon bei LTS als Berufsanfänger gewesen. Habe dann eine Menge gelernt, bin dann aber freiwillig ausgeschieden, weil ich in die Anwaltschaft wollte. War dann in der Kanzlei mit dem Partner zusammen hier in Neuwied. Bin dann aber wieder, ich mach's kurz so, zurückgerufen worden zur LTS auf einer anderen Position und die habe ich dann angenommen habe. Deswegen ich auch heute die Rechtsabteilung leite, bin aber auch immer noch beruflich in der Koblenzer Kanzlei tätig, nebenberuflich. Also so ganz habe ich den Anwaltsjob jetzt so als freier Anwalt nicht ganz aufgegeben.
Ja, ist vielleicht dann auch, ja, Abwechslung ist vielleicht der falsche Begriff, aber wir hatten ja vorhin das Thema schon. Das scheint ja doch sehr komplex zu sein, die Geschichten, mit denen du da im Hauptberuf zu tun hast. Und da vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen,
genau, ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. Es macht Spaß, noch ein paar andere Sachen nebenher zu machen. Und es ist einfach drin zu bleiben. Und ich mag die Kollegen da auch. Es ist so, andere gehen ins Fitnessstudio. Ich schreibe dann eben abends noch Verträge oder so.
Ich kann da aus meiner persönlichen Erfahrung hier nur mal eins in den Raum stellen. Ich glaube, viele Leute nehmen sich gelegentlich vor, ich müsste ja eigentlich auch mal mir eine Gerichtsverhandlung anschauen. Und aber die wenigsten tun es dann tatsächlich. Und ich habe es jetzt in den letzten anderthalb Jahren verschiedentlich aus beruflichen Gründen tun dürfen, sage ich sogar. Natürlich ist es gelegentlich langweilig, aber insgesamt ist es wirklich etwas, was ich sehr sehr empfehlen kann. Und es gibt ja auch an den Amtsgerichten, auch hier in Neuwied, da gibt es öffentliche Verhandlungen. Da kann man sich vielleicht vorher ein bisschen schlau machen, was danach aussieht, dass es interessant sein könnte. Aber selbst die einfachsten Sachen, einfach mal damit konfrontiert zu sein, wie ist denn dort die Vorgehensweise und was passiert tatsächlich? Zum Teil ist es dann ein bisschen ähnlich so, wie man es aus Filmen oder Fernsehen kennt, zum Teil aber eben auch wieder nicht. Und man merkt, dass das durchaus eine spannende Welt ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Kollegen, die im Gerichtssaal tätig sind, ich bin ja kaum im Gerichtssaal, weil ich, wie gesagt, mehr als Unternehmensjurist tätig bin. Aber im Strafrecht geht es natürlich, dann ist das sehr, sehr spannend. Also ich weiß, als Student bin ich da auch mal mitgegangen. Dann habe ich mir vor allem die strafgerichtlichen Verhandlungen angeschaut, wo dann der Einbrecher da saß. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da gab es mal irgendeinen Einbruch bei einem Schnellrestaurant in Unkel. Wenn ich da heute noch an der B42 dran vorbeifahre, muss ich an diesen Fall denken, irgendwann in den 90er Jahren. Das sind natürlich lustige Geschichten. Ne? Oder wenn da der Angeklagte betrunken auftaucht und solche Sachen. Ne? Und der Richter da entsprechend wie bei Amtsrichter Adam zusammenstauchte. Das waren skurrile Erlebnisse. Und die kann man, das ist besser wie Fernsehen. Also insofern kann ich nur empfehlen, wenn man nichts zu tun hat und Netflix alle Serien aus hat, geht ins Amtsgericht Neuwied, geht zur Strafkammer und guckt euch da um.
Ja, ist aber für unser heutiges Gespräch ja tatsächlich nur ein Nebenthema. Und dann lass uns jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen. Und die Richtung ist ja auch recht eng mit dem Ort verknüpft, wo wir uns jetzt gerade hier zusammengesetzt haben. Fangen wir vielleicht mal genau bei dieser Entstehungsgeschichte an. Also du trägst ja im Moment, das steht ja auch in den Notes, die meisten werden eh schon wissen, worum es geht. Von daher muss ich auch nicht so geheimnisvoll sein. Aber für alle, die jetzt noch nicht vorbereitet sind, vielleicht kannst du das kurz erklären, wie und was, wenn ich es richtig verstanden habe, hier einen gewissen Startpunkt genommen hat.
Genau, wir müssen gleich mal erklären, wo wir genau sitzen. Wir sitzen nicht nur im Schlosspark, sondern wir sitzen vor einem Obelisken. Das ist mitten hier im Schlosspark, ist der ein Obelisk in Erinnerung an Prinz Viktor zu Wied. Ja. Ein bisschen runtergekommen, leider mit der Zeit.
Was man, also man merkt ihm das auch nicht an, für wen er ist, denn sämtliche Tafeln, die da mal drauf waren, sind rausgebrochen. Also ja,
es verwittert so vor sich her. Ja. Ne? Und dieser Prinz Viktor ist der Bruder von Prinz Maximilian zu Wied. Mhm. Der ist gestorben im Krieg gegen Napoleon, hat damals für die Österreicher gekämpft. Und in Erinnerung an diesen Bruder wurde damals von der fürstlichen Familie Mitte des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1863 oder sowas, dieser Obelisk hier schön eingezäunt und so weiter, feierlich eröffnet. Und als einziger lebender Zeitzeuge noch kannte auch Max persönlich noch da zur Eröffnung. Mhm. Kurz vor seinem Tod als Greis, so gesehen, hat er dann noch in Erinnerung dieses den Obelisk hier eröffnet. Ja. Und dieser Obelisk war Gegenstand eines Gesprächs mit mir und meiner Frau an einem Sonntag im Oktober letzten Jahres, als wir uns unterhalten hatten über die geplante Nutzung der Deichkrone. Da war diskutiert in der Rheinzeitung ein Artikel, glaube ich, dass man es nutzen wollte als Klimawandelmuseum. Mhm. Und wir hatten uns darüber unterhalten, ist denn diese, also wir haben uns erstmal gefreut über die, dass es eine Nutzung, eine Idee gibt, die Deichkrone wieder zu nutzen, weil ich finde, die Deichkrone ist eine unserer markantesten Gebäude, ist ein Wahrzeichen, die auch für die Neuwieder über die gute Stube war. Und der derzeitige Zustand ist, würden wir alle zustimmen, erbärmlich.
Ja.
Und dass wir da was tun sollten, haben wir uns darüber gefreut. Auch die museale Nutzung ist durchaus eine Idee, die wir gut fanden oder wir diskutiert haben im Gespräch. Wir hatten uns nur gefragt, ist denn die Einrichtung eines Klimawandelmuseums, jetzt ohne Wertung gegen Klimawandel, etwas Neuwied-spezifisches, was dann die Menschen nach Neuwied kommen lässt, beziehungsweise die Neuwieder Bürger dazu bringt, wieder anders auf ihre Stadt zu achten. Mhm. Ich hatte keine große Kenntnis über dieses Klimawandelmuseum, deswegen will ich mich auch gar nicht wertend dazu äußern. Ja. Aber die Diskussion, das Gespräch ging ihm darum, passt das überhaupt? Wir kamen zufällig hier an dem Prinz Viktor Obelisken vorbei und ich kam spontan auf die Idee und sagte, warum machen wir eigentlich nichts mit Prinz Maximilian? Warum nutzen wir Prinz Maximilian hier in Neuwied nicht mehr? Mhm. Und im Laufe dieses Sonntagsgesprächs entwickelte ich irgendwie diese Idee für ein mögliches Maximilian-Museum. Ich rannte sogar noch anschließend zum Brunnen, um mich noch Inspiration zu geben und bin dann an dem Nachmittag noch an den Rechner gegangen, habe ich eingelesen, was gibt es eigentlich noch?
Ja.
Und habe natürlich noch diese Ausstellung 2017 im Röntgenmuseum im Kopf gehabt, aber auch nur noch nebulös. Und habe nochmal geschaut, einfach, was gibt es da eigentlich? Und auf einmal siehst du da eine wenn du das nur bei Google eingibst, eine bunte Welt aufgehen, wie bekannt Max eigentlich weltweit ist. Mhm. Also du findest mehr Einträge aus den USA als aus Deutschland über ihn. Du findest diesen fantastischen Beitrag, der vor ein paar Jahren in Terra X-Serie im ZDF liegt, der, glaube ich, heute noch in der Mediathek hinterlegt ist. Also wir haben es mit Terra X geschafft, immerhin mit einem deutschen, einem Neuwieder Prinzen. Mhm. Und dass da also offensichtlich eine Figur in unserer Geschichte steht, die überall anerkannt wird, nur in ihrer eigenen Heimatstadt nicht.
Ja.
Und von dem Gedanken ist mal inspiriert, habe ich mich hingesetzt und habe ein kleines Konzept geschrieben, für was Max alles steht. Wenn du tiefer bei Max einsteigst, umso mehr siehst du, dass der eine faszinierende Persönlichkeit, Biografie hat und Themen besetzt. Und du kannst eigentlich jedes Thema irgendwie besetzen mit ihm heutzutage. Aus der modernen Sicht, ne? Ob du auch über Klimawandel sprichst, ob du über Naturkunde sprichst, auch über die historische Zeit, in der er war. Also gibt es viele Aspekte, über die wir reden können. Und von dem Aspekt her auch zu sagen, vielleicht den Max auch als als Leuchte oder als Symbol für Neuwied sind, etwas uns etwas positiver über diese Stadt zu blicken. Also ihn auch als wie soll man sagen, als Vorbild zu nehmen. Ne?
Ja.
Also sagen, wo kommst du her? Ich komme aus der Stadt von Prinz Maximilian zu Wied. Ja, aus der Stadt des rheinischen Humboldt. Alle reden über Alexander von Humboldt. Humboldt-Forum, kann man stehen, wie man will, aber es ist in der Presse, wird genannt. Humboldt-Universität,
ja.
Humboldt-Städte, überall Humboldt. Ja? Keiner kennt Max zu Wied. Und ich finde, wir haben da ein Juwel, das in mehrerer Hinsicht also taugt, nicht nur zur musealen Nutzung. Das ist die Deichkrone, ist ein anderes Gelände, da können wir uns gern drüber unterhalten. Aber das auch tauglich sein kann, Neuwied vielleicht neu zu sehen, neu zu entdecken, vielleicht auch ein anderes Neuwied-Selbstbewusstsein zu schaffen. Dass man sagt, wir nutzen auch, dass wir eine andere Perspektive auf unsere Stadt.
Ja. Ja,
vielleicht auch uns als ehemalige oder ja, Residenzstadt wiederzusehen, etwas Glanz auf Neuwied zu setzen.
Ja.
Und all das war in diesem Konzept drin gewesen, das ich da im Oktober zusammengeschrieben hatte und versucht habe, an die Welt zu bringen. Aber die Resonanz war erstmal mau. Und dann habe ich auf einen Leserbrief im Januar, glaube ich, in der Rheinzeitung geantwortet. Also nicht, ich habe auf einen Artikel, sondern auf einen Leserbrief geantwortet und habe dieses Konzept als Alternative auf einen Leserbrief gesetzt, also für ein Prinz-Maximilian-Museum als Nutzung der Reichskrone, weil ein anderer Leser den Vorschlag gemacht hat, es als Standesamt zu nutzen.
Ja.
Und auf diesen Leserbrief hin habe ich eine immense Antwortwelle bekommen. Also es haben andere Leser Leserbriefe geschrieben, es haben Leute angerufen, es haben Leute mich angesprochen. Es kam eine ganze Menge Feedback rein. Ich merkte irgendwie, da ist ein Thema.
Das also hier ist doch eine offene Tür, die man einrennen kann. Ja,
absolut. Also die Bürger irgendwie haben alle positiv reagiert. Und es war die Phase, musst du dich erinnern, Januar, Februar diesen Jahres, das war Lockdown gewesen, also noch Corona, alles war tot. Und ich war bin Mitglied in der Casino-Gesellschaft hier in Neuwied.
Ja.
Casino-Gesellschaft ist die älteste Bürgergesellschaft in Neuwied, gegründet 1799. Also passt irgendwie auch zu Max, ja, geboren 1782, zu Lebenszeiten gegründet. Spannende Zeit, eine Aufklärung, also nach der Französischen Revolution, dass die Bürger sich da zusammen organisiert haben. Und die waren etwas verzweifelt, weil alle Veranstaltungen ausfielen wegen Corona. Und der Vorstand suchte nach Online-Themen, was man irgendwie machen kann. Und ich hatte denen vorgeschlagen, ich könnte ja mal so eine Online-Präsentation machen. Wir gehen anschließend in eine Diskussion über die Nutzung der Deichkrone und ich würde über den Max zu Wied referieren als Alternativvorschlag.
Ja.
Und haben wir das gemacht. Ich war etwas aufgeregt, habe noch nie einen Online-Vortrag gehalten. Wie geht das da mit Zoom? Wir haben dann zweimal...
Das haben ja viele Leute im Laufe der letzten anderthalb Jahre erlebt, diese Situation.
Genau. Und mit zwei Generalproben und so weiter. Wir haben dann diesen Vortrag gehalten und das Echo damals oder die Reaktion der Mitglieder, die dazugehört haben, war phänomenal. Also ich war völlig überwältigt davon, dass die sagten anschließend, das ist so eine tolle Idee, warum ist noch nicht einer drauf gekommen? Wir müssen was tun, wir müssen etwas machen mit diesem Thema, bring das mal irgendwie rein. Ne?
Ja.
Und na gut, es wird dann viel erzählt, aber am Ende war es natürlich, mir dann noch diesen Vortrag was zu schärfen. Und ich hatte mir dann Folgendes überlegt, weil ich eben auf die Zeit, als ich dieses Konzept im Herbst geschrieben hatte, keine Resonanz bekommen hatte, als ich mal so E-Mails losgeschickt hatte. Ich glaube, es ist der einzige Weg, das Ding zu bewegen ist, und da bin ich heute noch von überzeugt, dass das der richtige Weg war, wenn ein Prinz-Maximilian-Museum, das aus der Bürgerschaft kommt.
Ja,
also ich wollte die Idee haben, so eine Art Neuwieder Bürgerbewegung, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Neuwieder Bürger dazu bringen, guckt mal, was ihr da habt.
Ja?
Und lasst uns noch zusammen versuchen, so eine Art Allianz zu bilden,
ne?
Zusammen, um auch ein bisschen Druck auf die Stadtverwaltung oder wer auch immer dazuständig ist, zu binden und zeigen, wir wollen da was.
Ne? Ja.
Anderes machen, wir haben was Attraktiveres. Und dann habe ich mir selektiv, also was in meinem Freizeit ging, Vereine oder Verbände ausgeschaut, für die ich Kontakte hatte von denen oder wo ich glaube, dass die passen könnten, findest du dem Thema, die eine Menge Mitglieder haben, die auch einen Namen haben, um gehört zu werden. Ne? Also habe ich eben Vorträge gehalten und ich hatte überall dieselbe Reaktion. Also ich habe dann die Unterstützung bekommen, also Casino-Gesellschaft habe ich schon genannt, war die ersten. Ich hatte im Wirtschaftsforum den Vortrag gehalten. Das war natürlich ein Durchbruch gewesen, als das Wirtschaftsforum mit einer Menge von Mitgliedern dort vertreten, jetzt durch den Arbeitskreis und nochmal dann hat der Vorstand auch darüber gesprochen, seine Unterstützung zugesagt hat. Das war mit Sicherheit eine der Durchbrüche. Wir haben die Ehrengarde natürlich angesprochen, ne? Die Ehrengarde, die sich als sehr eng dem Fürstenhaus verbunden fühlt. Ne? Ja. Die waren auch sehr begeistert gewesen bei dem Thema über Leseverein. Und diese Welle haben wir dann genommen und ich hatte dann die Überlegung, das zusammenzufassen. Also muss auch gucken, dass alle, dass da keiner aus der Reihe springt. Ne?
Ja.
Dass dann nicht das einer kapert und dann sagt, das ist mein Thema. Da gab es auch mal zwei, drei Situationen, wo einer das Thema nehmen sollte. Und du musst gucken, bleiben die auch alle im Mann sitzen.
Ja.
Und dann kam es ja zu dem Bericht in der Rheinzeitung. Ist es dann irgendwie da herangetragen worden über dritte Seite und wir haben das Interview gemacht und danach war die Welle gebrochen. Danach ging es eigentlich, ging das Tempo richtig los.
Ne? Ja, und da mal kurz einzugreifen, dieses Konzept, also du sprichst jetzt von einem Museum, was der Inhalt dieses Museums dann auch sein könnte. Ist das denn auch schon relativ weit gediehen oder ist das momentan mal noch ganz offen und du sagst, Potenzial ist da genug, aber wie man es konkret ausgestaltet, das wäre dann etwas, ja, was sich in einer zu bildenden Gruppe findet. Ja,
also oder? Guter Punkt. Ich habe natürlich, ist es kein Konzept, ist es eine Idee. Mhm. Ich glaube, ich bin auch richtigerweise als Ideengeber bezeichnet worden. Ja. Also ich habe eine Idee geboren, ich habe mir schon Gedanken drum gemacht, aber ich bin kein Museumspädagoge oder ich habe auch kein Konzept. Ich habe Ideen, ich habe Vorschläge, aber da sollen müssen Leute ran, die wissen, wie sowas geht. Mhm. Das, so anmaßend bin ich jetzt nicht. Mhm. Aber die Idee ist eben tatsächlich ein Museum oder ob es jetzt vielleicht auch einen anderen Namen gibt. Ne? Das ist auch eine Frage, was es gibt. Meine Kinder haben gesagt, Museum ist ein bisschen langweilig. Dann habe ich mir den Namen ausgedacht. Man könnte es auch Prinz Maximilian Entdeckerwelt nennen. Ja? Mhm. Oder so etwas, neuen Namen zu geben. Ja. Da muss man drüber sprechen. Ne? Also gerade diese Varianten, es kommt auch darauf an, mit was kann man es bestücken. Eine der ersten Fragen, mit denen ich mich ganz am Anfang schon auseinandersetzen musste, ist, gibt es überhaupt noch was?
Ja.
Ja, also haben wir überhaupt was für ein Museum? Und das Problem ist, dass die Sammlung von dem Prinz Max, also er hatte eben eine wahnsinnig große Sammlung aus seinen Reisen nach Brasilien, USA mitgebracht an ausgestopften Tieren und Pflanzen und diese Zeichnungen, ne, und halt aus den Indianern, die zum Großteil eben verkauft wurden, verschenkt wurden, vieles ist verstreut. Ja? Mhm. Das heißt, du hast also eine weltweit zersplitterte Sammlung. Und es gibt aber, wenn du dann mal ein bisschen tiefer steigst, doch realistische Chancen. Ich bin ausgehend von der Prinz-Max-Ausstellung 2017, wo du an einige Sachen rankommen könntest. Und ich habe mich auch eng mit dem Herrn Wildscheid aus dem Röntgenmuseum abgestimmt, der mir sehr viel Hoffnung gegeben hat, also auch an Sachen ranzukommen. Oder dass man gerade an die Robert-Bosch-Stiftung hat er dort genannt. Die haben beispielsweise die Max-Bibliothek gekauft, damals mal aus den USA zurück, wo man viele Kontakte hat, die vielleicht bereit wären, was zu geben.
Auch das, ne? Und es muss ja auch nicht zwingend jetzt alles im Original vorhanden sein. Genau. Also es gibt ja auch sehr gute Reproduktionsmöglichkeiten. Genau. Allein das, was du schon geschildert hast, dass diese Dinge eben so weltweit verstreut sind und da einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem sich dann vieles davon finden lässt, vielleicht mehr als irgendwo sonst und was dann auch in Verbindung mit einer Dokumentation dieses sicherlich sehr interessanten Lebens gestalten lässt. Ja, da ich merke jetzt auch gleich schon, also auch für mich ist das Thema nicht völlig neu und auch ich war sehr fasziniert damals von der Ausstellung im Röntgenmuseum. Ja, man kommt da schon schnell ins Träumen und ins Schwärmen, aber das Absolut. Träumen und Schwärmen ist ja immer eine Sache und dann aber wirklich was umgesetzt zu bekommen, das ist ja nochmal deutlich schwieriger. Da geht es ja damit los, dass man dafür einen Raum braucht, dass man wirklich ein greifendes Konzept braucht, wie du schon sagst, gerade für junge Leute. Glaube ich, ist allein schon die Begrifflichkeit Museum schon schwierig und ist ja auch so, dass das klassische Museum, da tut sich natürlich eine ganze Menge, aber das ist ja jetzt nicht ein sehr lebendiger Raum, das ist ja eher was wissenschaftlich angehauchtes und hier wird es ja glaube ich auch darum gehen, wirklich viele Menschen zu erreichen und letztlich auch eine ganz große Bandbreite an Menschen erreichen zu können.
Genau, also worum geht es denn letztlich auch? Ja. Es geht ja darum, mit diesem Museum oder Entdeckerwelt, wie es am Ende mag, die nur wieder zu erreichen.
Ja. Ja,
also einer der Themen ist für mich natürlich die Erinnerung an den Max, zu zeigen, wen haben wir da. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch dieses Selbstbewusstsein der nur wieder etwas stärken.
Ja.
Die Idee zu zeigen, wir haben da wen. Ne? Du musst dich nicht mehr verstecken. Wo kommst du her? Hast du schon Bonn und Koblenz oder so? Nein, ich komme aus Neuwied. Ne? Was ist denn Neuwied? Ja, das ist Prinz Max zu Wiedstadt. Ne? Ich spinne jetzt einfach mal rum.
Ja.
Das heißt also, dieses Museum hat meiner Ansicht nach, soll auch den Zweck erfüllen, den nur wieder, ist es nur wieder Selbstbewusstsein zurückzugeben.
Ja.
Ich habe es selber erfahren, da ärgere ich meine eigene Vergangenheit, wenn man irgendwo war und ich über meine Heimatstadt abgelästert habe. Ne? ja, hier brennt die Mülltonne höher, hier ist die Mordquote höher als sonst woher und so weiter, ach Neuwied und sonst was und irgend so ein Blödsinn. Und wenn du dann auch dich mit der Geschichte der Stadt beschäftigst und diesen tiefer einsteigst, dann merkst du, was hast du da für einen Blödsinn eigentlich geredet die ganze Zeit? weil es ist eine faszinierende Geschichte und es ist eine einzigartige Geschichte, die es hier in der Region an anderen Städten nicht haben. Und wir haben eben Persönlichkeiten in Neuwied, den Max oder auch Raiffeisen oder Röntgen, für die wir uns nicht verstecken müssen gegenüber anderen Wettbewerbern hier im Rheintal. Ja. Ne? Und dieses Selbstbewusstsein eben über dieses Max-Museum auch wiederzugeben, das ist einer der Ideen, die das erfüllen musste. Und wie man das jetzt genau ausgestaltet, da muss man, das ist noch zu früh. Also ich habe versucht, die Planung jetzt mal in drei Phasen zu unterteilen.
Mhm.
Im Moment bin ich am Ende der Willensbildungsphase. Ich sage einfach mal so. Du musst mit vielen Leuten reden. Ich habe jetzt diesen Vortrag öfters gehalten. Ich habe mit vielen gesprochen, von Oberbürgermeister angefangen, Landrat, Fürstenhaus, Fraktionen im Stadtrat, Vereinen. Ne? Bin nämlich viel und erstmal versucht, diese Unterstützung zu kriegen. Immer ausgehend von diesem Gedanken dieser Neuwieder Allianz. Ne?
Ja.
Weil wir kriegen das eben nur hin, wenn alle das wollen.
Neuwieder.
Also Bürger, Politik, Wirtschaft, Kulturschaffende. Nur wenn wir es zusammen alle wollen, dann kann man das schaffen. Und davon ausgehend, wie gesagt, dieses Museum irgendwie zum Leben zu bringen.
Und wir haben uns ja vor ein paar Tagen verabredet. Und da hattest du angekündigt, dass Gespräche ausstehen. Dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen, schließe ich jetzt einfach mal, dass kein Gespräch dabei war, das dir komplett den Mut genommen hätte, wo irgendjemand, der vielleicht, ja, es gibt für sowas natürlich nicht im eigentlichen Sinne ein Vetorecht, aber da war niemand dabei, der gesagt hat, lassen Sie mal da mal lieber die Finger von.
Nein, es ist also wirklich, es ist faszinierend zu sehen. Also ich habe kritische Gespräche geführt natürlich, da musste ich auch mit kritischen Nachfragen beschäftigen. Ich bin natürlich noch auf der Ideenebene, natürlich mehr du ins Detail gehst, umso mehr wird es vielleicht auch mal unterschiedliche Auffassungen geben. Aber sich mal mit dieser Idee, oder alle haben im Vortrag diese Idee begrüßt, waren fasziniert und auch zu verstehen, was ist da alles drin? Also was kann dieses Museum leisten für Neuwied als Leuchtturm, ne? als Marke von Neuwied auch, ne? Oder der Max leisten? Und es war faszinierend, das hat mich auch dahin getragen in den letzten Wochen, weil ich habe das alles nebenberuflich gemacht, meine Familie ist schon ein bisschen genervt inzwischen, aber ich kann nur sagen, ich hatte tolle Gespräche gehabt, die meistens länger gingen als geplant, sowohl mit dem Oberbürgermeister, mit dem Landrat, mit den Fraktionen der CDU und von der SPD. Ich war jetzt am Samstag bei der Fürstin zu Gast und konnte auch sehr intensiv sprechen, auch ein tolles Gespräch.
Ja.
Also die sehr engagiert sich zeigte und unterstützend und sich Gedanken gemacht, auch strategisch Tipps gegeben. Denkt nicht nur an den Max, ja, denkt vielleicht auch ein bisschen weiter, da ist noch mehr drin. Ich habe mir dann den Slow, also je mehr du einsteigst in das Thema, umso mehr geht sozusagen die Blume auf und du siehst da Potenzial drin. Und ich habe mir dann am Schluss bei den letzten Präsentationen den Slogan überlegt, ihr müsst maximal denken, also M-A-X, maximal, denkt größer. Ja. Und macht euch nicht zu klein bei dem Ding, da steckt eine ganze Menge drin.
Ja.
Und das macht Spaß.
Also dann bist du jetzt auch schon, ich habe es in meiner professionellen Art und Weise versucht rauszukitzeln. Du hast genau das angesprochen, was ich da auch hören wollte. Denn ich glaube, wenn man für dieses Projekt nicht auch ein bisschen Rückenwind aus Richtung des Schlosses hat, würde man sich wahrscheinlich schwer tun, weil würde man vermutlich auch schon allein aus Höflichkeit, wenn jetzt von da das Signal käme, wollen wir nicht so gerne. Ich glaube, dann wird also da hängt ja eben auch der Name halt allein schon mit dran und es ist die Familie und diese Rückendeckung braucht man.
Völlig richtig. Also deswegen habe ich das Fürstenhaus sehr früh informiert über meine Idee, schon im Januar, dass die wussten, was ich tate. Also ich denke, wenn man über eine Familie spricht, soll die auch wissen, was man tut. ich habe immer gesagt, dieses Projekt kann nur funktionieren, wenn das Fürstenhaus auch unterstützt. Ja. Also wenn es Gründe gibt, die jetzt nicht erkennbar sind vielleicht für uns, weil ich stecke ja nicht dahinter, ich bin ja ein Außenstehender, die man auch einmal akzeptieren muss, und man gesagt hätte, nein, ich bin dagegen oder so, weil wir wollen das nicht aus den und den Gründen, dann wäre das Projekt für mich auch an der Stelle beendet worden. Also dann hätte meiner Ansicht nach dieses Projekt so einen Makel. Also wir können aus rechtlichen Gründen, brauchen wir keine Zustimmung. Ja. Ja? Aber es würde keinen Sinn machen, es hätte so einen Makel, dass ich davon Abstand nehmen würde. Ja. Also wie willst du Investoren gewinnen? Wir müssen ja auch immer nur Geld drehen. Wie kriegt man Geld dafür? Weil willst du, die Stadt hat keins. Ja? Also deswegen ist das eine der Aufgaben, die wir jetzt halt zu bewältigen haben. Wenn dann schon eine gewisse Unterstützung des Fürstenhauses nicht da ist, zumindest zu sagen, wir unterstützen das und geben etwas Glanz dem Projekt zurück.
Ja. Bietet sich ja auch für gegebenenfalls Präsentationen an, wenn man da dieses Umfeld nutzen könnte, dürfte, würde sicherlich helfen.
Das müsste man noch mal besprechen im Einzelfall. Wie gesagt, das war mein erstes Gespräch. Ich musste erst mal die Fürstin davon informieren, was wir dort vorhaben, dass sie es versteht, was dahinter steckt eigentlich. Und ich kann noch mal sagen, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch und die hat auch noch viele neue Aspekte reingebracht, Ideen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen hier, aber das war sehr wertvoll gewesen. Und ich habe mich gefreut, dass sie auch ihre Unterstützung zugesagt hat.
Ja, das hört sich in diesem Verbund ja schon mal ganz schön gut an. Also das macht ja ganz schön Hoffnung, dass das ein, sag jetzt schon mal, Projekt ist, das Zukunft haben kann, das weiterlaufen wird. Du sprichst von Ideen. Sind die schon ein klein wenig konkreter? Also wenn du von Erlebniswelt sprichst, gibt es da schon irgendwelche Dinge, von denen du dir vorstellen könntest, dass man sie erleben kann, also muss jetzt auch nicht zu sehr in Details gehen, wenn das eine schwierige Frage ist. Aber was mir halt so gleich noch einfällt, haben wir vorhin ja auch schon ansatzweise gehabt. Dass es ja eben eine ganz, ganz enorme Bandbreite in dieser Persönlichkeit gibt. Da ist der Forscher, da ist jemand, der sehr akribisch ist, da ist jemand, der auch sicherlich sehr, sehr mutig gewesen sein muss, denn also kenne genug Leute, die sich heute in Zeiten von Pauschaltourismus schwer tun und sagen, ja, soll ich wirklich da hier mal in dieses südeuropäische Land hinfahren, wo ja eigentlich alles komplett vorbereitet und mit einer Sorgfalt ist, und dann zu sagen, na, ich fahre da mal wohin, wo eigentlich bisher noch keiner war, und begebe mich unter Menschen, deren Sprache ich nicht verstehe. Und ich denke, die Gruselgeschichten, die damals, die werden sicherlich noch intensiver gewesen sein, als was dann später so aus dem Wilden Westen alles geworden ist. Oder ich meine, Brasilien nicht anders. Das muss man ja erst mal machen. Und was mir heute im Vorfeld noch aufgefallen ist, ich habe dann mal nachgeguckt. Der gute Mann war älter als wir beide, als er diese Amerika-Reise gemacht hat. Zu einem Zeitpunkt, wo ich genügend Leute kenne, die sagen, naja, also jetzt denke ich eigentlich nur noch darüber nach, wie ich mich zur Ruhe setze und ganz bestimmt nicht vielleicht mit dem Wohnmobil irgendwie durch Schweden fahren, aber nicht mit Pferden in ein bisher unbereistes Land gehen. Da ist viel Potenzial drin. Dann das Thema, was du angesprochen hast. Wenn man sich, mir fallen da, es gibt, soweit ich weiß, noch einige mehr. Aber was mir einfällt, ist erstmal Bad Segeberg und Elspe, wenn man die Worte hört. Da weiß, hat, glaube ich, fast jeder eine Assoziation, die damit bei ist. Ja. Also mit Karl May und mit Winnetou kann man eigentlich auch viele Leute gewinnen. Wieder nochmal eine ganz andere Klientel auch. Jetzt habe ich hier vieles vorweggenommen, aber ja, vielleicht magst du mal sagen, wie stellst du dir so eine Erlebniswelt, was könnte die beinhalten?
Ich gebe zu, die Frage kommt für mich ein bisschen zu früh, weil wir können jetzt ein bisschen noch eruieren, was haben wir eigentlich alles. Aber was ich mir auf jeden Fall vorstelle, ich denke, natürlich muss das Museum den Schwerpunkt den Reisen haben, mit Sicherheit, ne? Kann ich mir vorstellen. Also, dass wir den Schwerpunkte setzen würden auf die Reise nach Brasilien, genau, unter den Aspekten auch, die du genannt hast, denn ich habe mir auch überlegt, was muss das für ein Mann gewesen sein, ne? Der in der Zeit musste überlegen, Napoleon war gerade besiegt. Er hat dann die Freigabe bekommen, nach Brasilien zu reisen. Das war eine Empfehlung von Alexander von Humboldt, nach Brasilien zu gehen. Und dann fährst du nach Brasilien. Also es gibt ja keine Reise, die du buchen kannst. Ne? Er musste das ja auch organisiert haben. Wie organisiert man von Neuwied Anfang des 19. Jahrhunderts eine Forschungsreise, ne? Als erster Forschungsreisender nach Brasilien? Ja. So, ne? Und dann fährst du also mit dem Dampfschiff dann irgendwo dahin und dann suchst du dir ein Pferd oder welche. Also ich stelle mir das ganz schräg vor, ne? Auch mit Krankheiten, was es dann so alles gab. Wie hat er das organisiert und vorbereitet? Wie mutig muss er gewesen sein?
Google gab's auch noch nicht.
Ja, aber dieser Forscherdrang, ne? Also dieser Wissensdurst offensichtlich ihn angetrieben hat, zu wissen, was ist denn da? Ne?
Ja.
Das ist schon faszinierend. Und dasselbe dann in den USA mit über 50, ne, in dem damaligen Jahr nochmal in die USA zu reisen, mit einem Dampfschiff und dann in der Hoffnung, man kommt da über den Jahren dann einigermaßen unter, ohne sich dann Feinde zu machen, sogar Freundschaften zu schließen mit dem Häuptling, der dann auch diese Winnetou-Vorbild dann anschließend war. Faszinierende Geschichte. Ne? Also fast Hollywood-reif kannst du sogar sehen. Und das lässt sich mit Sicherheit, wird man da auch die Schwerpunkte setzen in dem Bereich, kann ich mir vorstellen. Auch, also nicht nur die Reisen, sondern auch den Menschen darzustellen, wer steckt dahinter. Ich weiß nicht, ob noch an seinem persönlichen Arbeitszimmer, von dem ich gelesen habe, das ist noch bis in die 50er Jahre noch im neuen Bau, also das, wo das Schlosstheater heute ist, er wohnt im neuen Bau, also da, wo das Schlosstheater ist, doch wohl original vorhanden gewesen sein soll. Ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ob noch irgendwas eingemottet im Schloss steht, im Keller, ich weiß es nicht. Aber das würde mich persönlich mal interessieren, mal ein Bild, weil ich glaube, so ein Arbeitszimmer könnte eben auch so eine Rekonstruktion vielleicht auch ist. Ich finde, ist immer ein schönes Spiegelbild von so einer Person, von so einem Menschen und denen etwas näher zu bringen. Ne? Was auch bei dem, wie die Brandforum beispielsweise einen Onkel haben oder so. Ne? Das könnte ich mir vorstellen. Man darf aber natürlich, ganz kurz zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast. Museen müssen nicht zwingend langweilig sein. Ne? Ja. Also ich finde, in Museumskultur hat sich eine ganze Menge getan.
Klar.
Museen können spannend sein. Auf der anderen Seite muss sowas natürlich auch laufen. Ja? Wir müssen schauen, dass wir mit so einem Museum oder Entdeckerwelt, wenn wir es auch nennen würden, auch Geld verdienen. Ne? Also am Ende müssen schwarze Zahlen her. Und ich bin überzeugt, dass das auch klappt, gerade dieser Winnetou-Aspekt, den wir natürlich da haben. Und du musst es also so attraktiv gestalten, dass die Leute wiederkommen. Ne? Also, oder auch sagen, wir kommen von Bonn, Koblenz, sonst woher und sind bereit, eben nach Neuwied zu fahren. Vielleicht sogar so attraktiv, das war eine Idee, die hat der Oberbürgermeister auch gesagt, der schon sagt, dann lass uns den Rheinanleger wieder nehmen. Und ich sehe schon die Kreuzfahrtschiffe, die hier kommen und die amerikanischen Touristen, die auf sowas stehen, anlegen, um sich dann eben Max anzugucken. Ne? Max, wo denn der Entdecker oder der erste Forscher ihrer eigenen Kultur herkommt. Und da steckt eine Menge drin. Auf der anderen Seite soll das Entertainment nicht zu kurz kommen. Ich hatte vor ein paar Wochen gelesen, das wusste ich übrigens gar nicht, dass es in den 50er Jahren tatsächlich Kamai-Festspiele in Neuwied gab.
Ne? Oh, das
stand in der Rheinzeitung. Stand in der Rheinzeitung jetzt vor ein paar Wochen. Ich sagte, guck mal hier, warum nicht an diese Tradition wieder anknüpfen? Mhm. Und jetzt komme ich ins Träumen. Nur eine ganz skurrile Idee, die ich habe. Ich war mal im Urlaub im Bayerischen Wald. Da gibt es da einen Event Familien-Funpark, der heißt Pullman City. Und das ist so eine Art Fantasien auf Western-Thema durch.
Ja.
Ne? Da hast du also natürlich, dann gibt's dann Cowboy-Reiten, also das ist eine richtige Western-Stadt, ne?
Ja.
Wo du dann im Cowboy-Reiten kannst, dann kannst dann schießen und dann gibt's den Indianer-Tänze, das Übliche. Und du kannst in Wigwams übernachten, weiß der Teufel. Also tolles Ding, für Kinder super Sache. Und die haben jetzt noch ein zweites Ding, glaube ich, im Harz. Ich habe gesagt, warum nicht mit denen mal reden? Ne? Lass uns noch Neuwied irgendwo auf dem Westerwald und in der Nähe Monropo eine Westernstadt bauen. Wir haben Rhein-Main, wir haben Köln-Bonn, NRW vor der Tür. Hauptsache, ihr kommt noch Neuwied und wir kriegen hier wieder Besucher rein. Das war jetzt die Träumerei, skurrile Werbe für diesen Park. Ja. Bitte nimm es nicht zu ernst.
Finde ich aber grundsätzlich sehr interessant, denn Dinge haben ja auch Eigendynamiken und sie haben Notwendigkeiten und Voraussetzungen. Und ich habe tatsächlich, viele andere Eltern werden das auch kennen, ich habe einige Besuche bei solchen Western-Festspielen in den letzten Jahren machen können, dürfen, müssen. Und das war für mich sehr vielseitig. Die Handlung dieser Stücke, die aufgeführt wurden, die waren lächerlich. Also damit kann man keinen Dramaturgen irgendwie überzeugen. Die darstellerischen Leistungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil waren sie gut, zum Teil musste es dann auch überspielt werden. Denn, und jetzt komme ich zu den Notwendigkeiten, wenn man sowas macht, dann muss man damit ja irgendwie gucken, dass man die ganzen Familien erwischt. Das heißt, man muss es inhaltlich so gestalten, dass da Scherze dabei sind, die die ganz kleinen Kinder verstehen, dass man aber auch Dinge drin unterbringt, die ältere Leute ansprechen, die die Kinder vielleicht noch gar nicht verstehen. Man braucht ein paar Spezialeffekte, das muss ab und zu mal richtig knallen, da muss auch mal einer vom Felsen runterfahren, so ein bisschen Stunt, so, sonst klappt das alles nicht. Und ja, vieles davon ist jetzt, wenn man eher aus Richtung das, was gerne als Hochkultur bezeichnet wird, dann guckt man sich das an und sagt, kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Aber andererseits, wenn man das überhaupt machen will und wenn man andererseits auch eine Bühne bespielen will, die halt ein paar hundert Meter groß ist und wo man mit echten Pferden dann vor den Leuten rumreiten kann, und spätestens das ist dann ein Moment, wo ich auch gesagt habe, boah, das ist schon klasse. Und ja, wenn ich dafür das ganze andere, was hier auch noch passiert, in Kauf nehmen muss, das ganze Paket manchmal, sonst wird es sich halt nicht rechnen.
Es ist ja wie gesagt auch nur eine grobe Idee. Also das hat jetzt natürlich mit dem Max nichts mehr zu tun. Bitte. Ja. Ich habe jetzt hier eine Cowboy-Stadt machen. Ich wollte mit diesem Beispiel, schön, wie du emotional dann aber angestellt, diese Reaktion wollte ich eigentlich ein bisschen provozieren, um zu zeigen, eben A, was steckt dahinter und B, es ist positiv besetzt. Ne? Ja. Du hast ja trotzdem gesagt, du warst unterhalten. Ne?
Ja.
Und überlegen, wie kriegt man es eben so attraktiv gestaltet, dass eben Leute nach Neuwied kommen.
Mhm.
Und da muss man natürlich dran arbeiten an dem Konzept. Ne? Wie gestaltet man so, auch mit, vielleicht mit Wechselausstellungen, dass man diesen Aspekt mit Winnetou als Shatterhand Story so ein bisschen mit Sonderausstellungen, Sonderecke, ein bisschen da, dass die Kinder auch was haben, in Kostüm zu schlüpfen, Rollen zu spielen. Ne?
Ja.
Vielleicht auch Workshops zu machen. Das heißt, du musst auch da flexibel sein und was bieten. Also dieses Museum muss nicht ein toter Raum sein. Wir kennen das vielleicht alle noch aus diesen alten Museen, 70er, 80er Jahre oder so, wo dann Tonkästen waren. Das war saulangweilig. Ne?
Ja.
Es muss ja was passieren. Ne? Und dass die Leute auch wiederkommen. Und dazu kann eben auch so eine Westernstadt
Und ist ja in dem Zusammenhang jetzt auch nur eine von vielen Möglichkeiten. Und wenn man anfängt, so zu denken, dann kann man eben auch diesen völkerkundlichen Aspekt, den die Forschungen Maximilians hatten, berücksichtigen, womit man ja gleich nochmal wieder ein ganzes Füllhorn aufmachen kann von Dingen, die interessant sind. Letztlich auch die Tradition, in der diese Stadtgründung hier auch steht, die Offenheit, die Toleranz, auch das findet sich ja hier wieder, denn wenn ich wirklich sage, ich begnüge mich nicht mit dem, was ich in irgendwelchen Büchern finde, sondern ich gucke mir die Pflanzen und die Tiere und die Menschen an und ich will wirklich rausfinden, was da los ist und nicht das, was mir irgendjemand vorgekaut hat, das passt ja hier auch wieder ganz gut hin. Und wenn man da dann vielleicht das noch ein bisschen offener macht und sagt, so wie sieht denn Völker- oder Landeskunde heute aus? Wie funktioniert das? Wie gehe ich ran, wenn ich wirklich was rausfinden will? Kriegt man da auch wieder ganz zeitgemäß
Sachen hin. Spannender Aspekt auf jeden Fall. Und auch da würde ich jetzt wieder einfach spontan anknüpfen, ist der Maximilian eigentlich ein super Beispiel auch als Typ. Also du musst ja heutzutage ein bisschen gucken, wenn ich mich an Figuren an der Vergangenheit orientiere. Ne?
Ja.
Wie sind die denn besetzt? Ne? Gibt es da auch vielleicht eine dunklere Seite oder sowas? Ne? Und weil ich mich eingelesen habe, im Moment ist der Max wirklich wie als Wissenschaftler an seine Reisen angegangen. Also er hat sich nicht als Antisemit oder Rassist benommen, ne? Sondern man sieht das auch den Reiseberichten an, wenn man reinliest, der hat da sehr wissenschaftlich drüber gesprochen, also mit einer gewissen Distanz. Und die Tatsache, dass er sich ja auch dann, insbesondere in den USA, mit diesem Häuptling angefreundet hat und bei ihm gelebt hat, letztlich auch eine Zeit lang, zeigt ja auch, dass er sich dort, ich sag jetzt mal aus unserer Zeit, man sagen, anständig, also nicht als Obermensch oder Herrenmensch, ich fast gesagt, generiert hat. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass wir stolz sein können hier auf ein Vorbild der damaligen Zeit, also er kam aus dem Hochadel trotz allem, der sich sehr an der Stelle vernünftig verhalten hat, dass man also auch als Beispiel zeigen kann, wie kann man als ohne auszunutzen, auszurotten, ne, sich da agieren, denn kaum nachdem er weg war, sind ja diese insbesondere in Brasilien dokumentierten Indianerstämme durch Krankheiten und Eroberungen durch die Portugiesen dann kurz darauf verschwunden.
Ja.
Und auch das ist übrigens ein spannender Aspekt, den man nochmal auch beleuchten kann.
Ja, und um das jetzt nochmal oder da eine Runde reinzubringen, die wir auch schon hier im Ansatz hatten. Es gab ja das Thema eines möglichen Klimawandelmuseums in Neuwied. Und als Maximilian mir zuletzt in völlig anderem Zusammenhang begegnet ist und auch da knüpft es wieder ein bisschen anders an, was du sagst, Mensch, da ist doch jemand. So, und ja, wenn man dann mal in irgendeinem Buch etwas liest, wo ein Neuwieder vorkommt oder eine nicht ungewichtige Rolle spielt, dann denke ich mal, guck mal, ist ja doch was. Mir ist es vor ein paar Jahren begegnet, ein deutscher Soziologe, der auch sehr ich will das Fass jetzt nicht zu groß machen, aber der hat eine sehr schöne Klammer um sein Buch gesetzt, wo er am Anfang aus Reiseberichten von Maximilian aus Südamerika zitiert und wo die wunderbare Vielfalt und natürliche Urgewalt eines Tales beschrieben wurde. Wo dann auch wohl mit rüberkommt, so dass man sich als Mensch in so einem Umfeld so klein fühlt und merkt, wie vielfältig ist die Natur und was gibt es da alles und dass, dass der Mensch die Natur eben nicht beherrscht, sondern dass er Teil der Natur ist. Und am Ende des Buches geht dieser Soziologe dann darauf ein, wie es dort heute aussieht, und da hat sich der Gedanke Maximilians eben nicht bewahrheitet, denn das ist heute wohl ein schreckliches, zerstörtes Industriebrachland geworden, dieses, was einstmals so eine Vielfalt war. Und auch, ja, auch dieser sehr gegenwartswichtige Aspekt, selbst zu dem findet sich also da nochmal ein Draht. Und von daher wirklich kann ich das sehr gut verstehen, dass du hier offene Türen einrennst, und kann dir nur extrem viel Erfolg dabei wünschen. Und die Zuhörer, die vielleicht hoffentlich jetzt auch ein bisschen was von der Begeisterung hier mitbekommen haben, die dazu anregen, das Projekt zu unterstützen. Gibt es denn da jetzt schon irgendwas, wie man unterstützen kann? Gibt es schon irgendeine Art von Organisation?
Wir sind in der Planung, also wir sind gerade dabei, wahrscheinlich wird es ein gemeinnütziger Verein sein, den wir gründen werden. Aber das werden wir natürlich noch ein bisschen, das bedarf etwas Vorbereitung, weniger jetzt von der rechtlichen Seite, das geht schnell. Aber wir müssen uns auch überlegen, wie stellen wir uns dort auf? Da müssen wir noch ein bisschen diskutieren, da sind wir auch schon recht weit fortgeschritten. Aber ich habe den Plan, ist eigentlich kurzfristig, also schnell wie möglich, jetzt im Herbst etwas dann auch medienwirksam in die Welt zu setzen. Weil gerade nach dem Artikel, der erschienen ist, eben alle bei mir anrufen. Also es rufen Heimatforscher an, die Sachen abgeben wollen, Sammlungen fürs Museum. Es rufen Bürger an, das fand ich total toll, die Geld geben wollten. Ja? Also dass die noch wieder, glaube ich, wenn man sie richtig anpiekst, die wollen, sehen den Nutzen für ein solches Museum und auch für die Innenstadt. Es geht ja auch darum, die Innenstadt wieder zu beleben. Deswegen muss es auch in die Innenstadt rein. Und dazu soll eben dieser Verein, also als Interessenvertretung auf der einen Seite, dass man eben aus privater Hand unsere Interessen, zur Bildung dieses Museums nach vorne bringt, auch ein bisschen Druck auszuüben auf die entsprechenden Autoritäten, dass es läuft. Also wir sind da, wir Bürger. Ne? Und auf der anderen natürlich auch dann versuchen, Gelder einzusammeln. Ja. Ne? Das liegt natürlich auf der Hand, denn die Stadt hat kein Geld, und wir müssen schauen, oder ich gehe davon aus, wir werden es nicht mit hundertprozentig Fördermitteln subventioniert kriegen. Da muss man realistisch sein. Das wird ein dickes Brett, das wir dort bohren müssen. Und das kriegen wir auch nur alle, wie gesagt, zusammen hin. Ne? Also das müssen dann auch die nur wieder wollen. Und da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, auch nochmal in der Breite, um das bewusst zu machen, was sind die Vorzüge für Neuwied, ein solches Museum zu haben, um wieder stolz auf die Stadt zu sein. Aber ich halte es für lösbar.
Ja. Aber derjenige, der jetzt schon etwas unternehmen möchte, der wendet sich an dich? Oder? Der
kann sich an mich wenden, auf jeden Fall. Also ich stehe im Telefonbuch oder das ist einfach zu finden. Aber ich würde sagen, im Moment ist es, ich kann nur sammeln. Wir müssen das erstmal, also ich bin etwas überwältigt worden, gebe ich zu, von dieser Welle des Feedbacks, die da entstanden ist. Das war so nicht vorhersehbar gewesen. Und aber es ist, deswegen muss dringend jetzt da eine Basis geschaffen werden, wo Menschen sich informieren können, wo sie auch sagen können, da will ich mitmachen, ja, vielleicht auch Beitrag leisten. Ich habe da was, und ich gehe davon aus, das sollte diesen Herbst noch geschehen.
Das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig verstehe, wenn jetzt sich jemand finden würde, der in einer Art Ehrenamt organisatorisch und sammelnd aktiv werden wollte, um das, was da ist, schon mal irgendwie in Form zu bringen oder so. Wäre das auch eine Option? Also wärst du dafür offen?
Das kann man alles diskutieren. Also wir haben ja verschiedene, also, ja, was brauchen wir?
Ne? Ja.
Also nicht nur vom Rechtsrahmen oder sowas, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Also wir haben ja, also A geht es natürlich darum, Investoren anzusprechen.
Ja.
Ich habe schon, meine Kinder, ich mache ein Beispiel an der Stelle, meine Kinder sind schon so angespitzt, meine Tochter will ein Kinderbuch malen mit Prinz Max Geschichten, die finde ich eine tolle Idee übrigens, ja, die von ihr kam, zu sagen eben, ich male die also Geschichte, meinetwegen die Nordamerika-Reise an und ich soll die Texte liefern. Und wenn wir das so ein Kinderbuch machen könnten, oder vielleicht ist da draußen jemand, der sich mit Kinderbüchern auskennt beispielsweise, und würde sagen, für jedes verkaufte Buch oder gehen 2-3 Euro oder der Gewinn geht an die Prinz-Max-Förderverein, wie man das auch nennen mag, anschließend. Ja. Ich kenne den Namen jetzt noch nicht.
Freundeskreis.
Freundeskreis, ja. Ich stelle das mal jetzt anheim. Oder ich habe dann meinem Kleinen gesagt, weil der natürlich auch was malen wollte, dann sagte ich, lassen wir für dich T-Shirts drucken und du fährst, nenn dich Sammelmexe oder so, und du fährst mit dem Fahrrad mit ein paar Freunden oder Gesamtfahren oder wieder Kinder durch die Stadt und sammeln Gelder. Das sind jetzt nur Ideen. Ne?
Ja.
Also sowas kann man natürlich, wenn einer da Ideen hat oder was machen kann, umso besser. Ich denke, wichtig ist, dass wir das Thema in die Bevölkerung reinbringen.
Mhm.
In die Wirtschaft reinbringen, dass wir auch mal wieder Unternehmer noch mal klar machen, das hier ist ein Thema, das auch für euch gut ist. Es wird den Standort stärken, es wird Neuwied stärken, den Kreis Neuwied stärken. Jetzt bin ich ganz arrogant und sage sogar, es kann auch ganz Rheinland-Pfalz stärken. Mhm. Ne? Deswegen auch das Land mit reinnehmen. Denn der Max hat so eine Ausstrahlungskraft über Neuwied hinaus auf ganz Rheinland-Pfalz. Ich kann mir vorstellen, wenn dann amerikanisches Unternehmen beispielsweise investieren will und sucht sich einen Ort aus, die suchen auch nach Soft-Faktoren manchmal.
Ne? Natürlich,
ja. Und sehen dann am Ende, hey, da kommt der Maxi und so weiter, lass uns das mal angucken. Ich würde vorschlagen, auch Aufruf nach Mainz, unterschätzt das Max-Museum nicht, das Potenzial. Es ist nicht nur ein lokales Heimatmuseum, das hat Potenzial für mehr.
Tja, ich glaube, man sagt ja gerne, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir haben uns jetzt beide hier ein bisschen in eine positive Begeisterung reingesprochen. Wenn es dir recht ist, gebe ich einfach noch eine E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit der Veröffentlichung an, über die man dich erwischen kann. Das ist vielleicht angenehmer, als wenn das Telefon die ganze Zeit klingelt.
Genau, ich bin eh nicht zu Hause im Zweifel, wenn das Festnetz ist.
Ich kriege jetzt keinen super sauberen Übergang hin, aber ich muss es tun. Also deshalb jetzt völlig unangekündigt, einfach gerade heraus die Frage, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
Mein Lieblingsort Neuwied und Umgebung? Oh, da gibt es viele. Ich muss jetzt spontan sagen, ich mag das genau hier. Ich mag diesen Schloss, also diesen Obelisken, dieser abgesetzt ist vom Schlosspark, mitten im das war auch der Grund, warum ich auch nicht hergekommen bin an diesem Oktobertag, so ein Spaziergang, weil ich es mag. Und natürlich auch den Blick aufs Schloss, das finde ich immer sehr schön mit dem Max, einfach das Ensemble mit der Altstadt und dem Schloss vorneweg. Und wenn wir doch dann irgendwo dazwischen ein Max-Museum quetschen könnten, das richtig schick aussieht, dann ist das natürlich perfekt.
Ja, das ist schön, das ist eine Premiere jetzt also, dass zum ersten Mal tatsächlich auch an dem dann genannten Lieblingsort die Aufzeichnung stattgefunden hat. Also Glück für dich, aber du sagtest, es gibt ja noch ein paar mehr von daher. Aber wenn es einer davon ist, schon mal ganz wunderbar. Ich hoffe, meine erste Erfahrung, als ich mal direkt am Rhein aufgenommen habe, da war ich ein bisschen zu dicht dran. Da haben uns die Lastschiffe, die vorbeigefahren sind, ordentlich den Sound vermasselt und der Wind war damals auch stärker. Das hier sollte eigentlich ganz gut klingen. Falls da noch Verbesserung nötig ist, dann nimmt sich dessen Peter Dümmler wieder an von Merlin Sound in Neuwied. Das Tonstudio und die Tonoptimierungsmaschine, Tonmagie-Studio Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf. Eine Empfehlung für jeden, der irgendwas mit Aufnahmen oder Mischungen oder sonst was machen möchte. Der wird sich darum kümmern, dass das hier auf jeden Fall wieder gut klingt und dass man die Krähen, die sich hier jetzt schon über uns versammelt haben, entweder richtig deutlich hört oder eben auch nicht in dieser Deutlichkeit. Das war ein tolles Gespräch. Ich sag mal dazu, dass ja, Menschen wie du oder Menschen mit Ideen, wie du sie jetzt hier in den Raum gestellt hast, das war für mich so ein Kern der Idee, weshalb ich mit diesem Podcast überhaupt angefangen habe. Und von daher ja, freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier geführt haben. Sehr persönlich ist es jetzt nicht geworden diesmal, aber dafür ist die Idee vielleicht auch zu toll und zu groß. Und ich kann nur sagen, ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt? Irgendeinen Wunsch, den du in diesem oder anderen Zusammenhang noch hast? Oder?
Ich war vielleicht der Aufruf an euch wieder, unterstützt dieses Museum für euch, für diese Stadt. Ja? Dass ihr wieder stolz sein könnt, nur wieder zu sein und nicht schäbig über eure Stadt reden müsst. Das wäre mein größter Wunsch. Ne? Maximal denken, sag ich einfach. Ne?
Im Sinne von Prinz Max. Eine tolle, tolle Idee. Ich wünsche ganz viel Glück damit. Und ja, wer weiß, wie lange es dauert. Manchmal nehmen die Dinge ja auch Schnellfahrt auf. Das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Das war's mit dem Norwid-Podcast. Hier dann Ferscht. Tschüss, Hötte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Herr, ob der Dünnste oder der Fett.